Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden. Dieses Zitat wird Gerhard Hauptmann zugeschrieben. Lebenslanges Lernen ist mehr als nur ein Schlagwort, sondern eine wichtige Voraussetzung, um beruflich up-to-date zu sein. In dieser Radio-Werkklang-Folge beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Formen des Lernens. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, die den privaten und beruflichen Alltag immer mehr verändert. Worin liegen die Chancen und Herausforderungen und wie gelingt ein sinnvoller Umgang damit? Außerdem, Kinder und Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörung fühlen sich von Reizen überflutet, was ihnen das Lernen in der Schule erschwert. Wir waren im Bildungszentrum Kiprax zu Gast, das etwa Kinder mit ADHS und mit Asperger-Autismus unterstützt und auf eine Rückkehr ins Schulsystem vorbereitet. Und wir entführen sie auf das Spätantikenfest in Carnuntum, wo sie in die Zeit der alten Römer und Germanen zurückversetzt werden. Zu Beginn unserer Sendung geht es aber um das sozial-emotionale Lernen und wie dies im Schulalltag gefördert werden kann.
Während der Corona-Jahre wurden durch Homeschooling und Quarantänemaßnahmen die sozialen Kontakte von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt. Verloren gegangen ist somit auch das sozial-emotionale Lernen. Hannelore Reicher ist Bildungswissenschaftlerin an der Universität Graz. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte in der Sozialpädagogik ist das Thema Social-Emotional Learning. Viktoria Schwendneuen hat die Expertin in der neuen Universitätsbibliothek in Graz getroffen und sich angesehen, warum das soziale Lernen im Klassenverband so eine große Rolle spielt.
Wer in Österreich aufwächst, verbringt mindestens 9 Jahre seines Lebens in der Schule. 12 oder 13 Jahre sind es, wenn man auch die Matura macht. Und diese Zeit prägt, ob man nun will oder nicht. Denn es ist jene Phase des Lebens, in der viel geschieht. Persönlichkeitsbildung, Identitätsentwicklung und das Hineinwachsen in die Gesellschaft. Das meint die Bildungswissenschaftlerin Hannelore Reicher. Schule, sagt sie, hat eine wichtige Sozialisationsfunktion. Doch was bedeutet das eigentlich?
Soziales Lernen bedeutet, dass ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickle in Bezug auf Kommunikationsfähigkeiten, in Bezug auf Konfliktbewältigung, in Bezug auf meine eigenen personalen Fähigkeiten. Also wir sprechen ja heute nicht mehr nur vom sozialen Lernen, sondern umfassender vom sozial-emotionalen Lernen.
Zum Miteinanderlernen im Klassenverband gehört daher auch das Ausleben von Konflikten und das Streiten, erklärt die Universitätsprofessorin.
Wo viele Menschen zusammen lernen und arbeiten, gibt es Konflikte, gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Ziele. Auch hier ist es wichtig, so dieses Miteinander gezielt zu gestalten, zum Beispiel gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Klassenregeln zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo ich das gemeinsam erarbeite, das Plakat, das wir gemeinsam erarbeitet haben, in der Schulklasse steht, habe ich ganz eine andere Verbindlichkeit.
Das Begleiten von Kindern und Jugendlichen in Konfliktsituationen betrachtet Reicher dabei als besonders wichtig. Die Gesellschaft ist derzeit mit vielen Konflikten konfrontiert. Sie ist gespalten und die sozialen Medien multiplizieren das. Eine Herausforderung auch für Lehrkräfte. Reicher erklärt, wie im Schulbetrieb darauf reagiert werden kann.
Besser wäre es, präventiv zu agieren, nämlich dass man diese sozialen Lernprozesse ganz gezielt gestaltet. Und da braucht es jetzt nicht unbedingt ein eigenes Fach, obwohl das natürlich schön wäre, dafür auch Raum und Zeit zu haben. Das ist ja auch das ganz große Thema in den Schulen, Zeit finden für das, was sozusagen im Fokus steht. Ich habe mich in meiner eigenen Forschung auch damit auseinandergesetzt, solche systematischen Programme zum sozial-emotionalen Lernen auch zu implementieren und in Längsschnittstudien zu evaluieren. Beispielsweise in der Oststeiermark haben wir da so eine große Studie gemacht, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und wir haben festgestellt, dass dieses systematische Unterrichten über 2-3 Jahre hinweg das Klassenklima maßgeblich verbessert, Mobbing reduziert und hochsoziale Fähigkeiten der Schülerinnen fördert.
sagt Hannelore Reicher. Im Alltag ist dieses systematische Lernen für die Expertin auch ein Anknüpfen an die Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern. Wichtig dabei ist laut ihr eine positive Fehlerkultur.
Mit positiver Fehlerkultur meine ich nicht, dass alles okay ist und dass man für alles Lob kriegt, sondern dass man aus diesen Fehlern die gemeinsam reflektiert, analysiert und erkennt, was da dahinter steckt. Und mit positiver Fehlerkultur, glaube ich, werden auch Kompetenzen wie Frustrationstoleranz aufgebaut.
In ihrer Forschung hat sich die Universitätsprofessorin auch mit depressiven Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt. Für sie sei das besonders schwierig, ihre Erfolge richtig einzuordnen. Misserfolg hingegen würden sie oft als logische Folge empfinden. Reicher sagt,
das nennt man eben Attributionsmuster. Und dass man zum Beispiel gemeinsam als Elternteil oder als Lehrperson ein paar Minuten mit dem Kind gemeinsam drüber analysiert und spricht, du, wie erklärst du dir deinen Misserfolg, deine schlechte Note? Und da dem auf die Spur zu kommen, was da eigentlich wirklich auch an Erklärungsmustern, an Ängsten, an all diesen hinderlichen Faktoren, die eigentlich den Schulerfolg blockieren können, da ist. Und man glaubt es gar nicht, wie viele Kinder weit hinter ihren Leistungsmöglichkeiten bleiben, die eben ihre Leistungspotenziale nicht ausschöpfen können. Und ein solcher Faktor, der da eine Rolle spielt, sind eben solche emotionalen Blockaden.
Während der Corona-Pandemie hat der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit psychischen Gesundheitsproblemen zugenommen. Auch darauf mussten und müssen Schulen reagieren.
Ich glaube, das war vielleicht auch das Positive aus der Covid-Pandemie, dass man über Mental Health, psychische Krisen, emotionale Krisen einfach offener gesprochen hat. Und hier braucht es Sensibilität und das Miteinander drüber reden. Und auf der anderen Seite habe ich auch manchmal so den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen so ein Alarmismus ist, wenn von Generation Corona, die verlorene Generation, gesprochen wird. Das sehe ich überhaupt nicht so.
Eine andere Nachwehr der Corona-Pandemie ist, dass die Zahlen derer gestiegen sind, die sich vom regulären Schulbetrieb abgemeldet haben. Ob diese Kinder im späteren Leben einmal Nachteile haben könnten, muss aber differenziert betrachtet werden. Das zeigt zum Beispiel eine aktuelle Studie von Expertinnen und Experten der Universität Innsbruck auf.
Die sagen, da müsste man auch stärker so diese sozial-emotionale Entwicklung der Kinder sich anschauen unter dem Begriff Kindeswohl. Weil derzeit wird ja bei den Prüfungen, wenn die Kinder nicht in der Schule sind, rein das Faktenwissen abgefragt bei diesen Externistinnenprüfungen. Und da ist die Frage, braucht es dann nicht auch, dass man sich andere Entwicklungsbereiche dieser Kinder anschaut?
Fragt Hannelore Reicher. Ihrer Einschätzung nach gibt es in diesem Bereich noch sehr wenige wissenschaftliche Daten. Woran das liegen könnte, erfuhr eine ihrer Studierenden, die darüber eine Masterarbeit schreiben wollte.
Sie hat das unter Freilernern irgendwie gefasst gehabt, vor 5 Jahren, also vor Covid. Aber sie hat dann keinen Zugang zu den Eltern bekommen für Interviews. Sie wollte die Motive erforschen und hat dann sozusagen ein anderes Thema, das für sie bewältigbar war, in Angriff genommen. Und ansonsten ist das eine Gruppe, die sich auch für wissenschaftliche Studien nicht bereit erklärt. Nachdem sie wissenschaftskritisch und feindlich sind und so, wollen sie quasi sich nicht so in die Karten schauen lassen.
Bei Bildungsinhalten und gesellschaftlichen Entwicklungen können laut ihr auch immer wieder Überlappungen beobachtet werden. Das könne man etwa mit einem Blick über die Grenzen erkennen.
Bildung und gesellschaftliche Strömungen, das ist ja immer ein bisschen ideologiebehaftet. Wenn man zum Beispiel sieht, dass in Russland jetzt ein Schulfach Schießen gibt.
Inwiefern das Bildungssystem in Österreich gesellschaftliche Bedürfnisse abdecke, sei allerdings schwierig zu beantworten, sagt Hannelore Reicher.
Was sind gesellschaftliche Bedürfnisse? Das Zusammenleben in Vielfalt beispielsweise, Konfliktlösung, Kreativität und Innovationsfähigkeit. Also in der Literatur gibt es da so Konzepte, die nennen sich auch ganz hochtrabend die 21st Century Skills, die Fertigkeiten, die wir im 21. Jahrhundert brauchen.
Das betrifft auch die Technologisierung der Gesellschaft. In mancher Hinsicht würden Kinder sicher auch zu früh an die Technik bzw. an moderne Medien herangeführt. Mit Verweis auf eine aktuelle Studie aus Japan sagt Reicher,
Also bei kleinen Kindern sehe ich das große Thema, die Medien, dass Kinder bis 2 Jahren nicht mit einem Handy oder einem Tablet spielen lassen sollte oder was immer sie dort tun. Ich sehe aber auch das Thema, die Mediennutzung der Eltern von kleinen Kindern. Gehen sie auf einen Spielplatz, sie sehen dort die Bezugspersonen, die Mütter, die Väter, die auf ihr Handy schauen und das Kind, das in der Sandkiste sitzt. Und wenn man aus der Entwicklungspsychologie weiß, wie wichtig so das Element der Joint Attention, diese geteilte Aufmerksamkeit ist, wo man sozusagen wirklich ganz genau verfolgt, wo schaut das Kind hin, was macht es, das sind Sekundenbruchteile und die sind so wichtig und das fehlt diesen Kindern.
Später wirke sich das auch in Kindergärten und Schulen aus. Die Gesellschaft stelle aber auch immer komplexere Aufgaben an Schule. Das mache sich unter anderem durch den aktuellen Lehrerkräftemangel bemerkbar. Dass darauf mit Quereinsteigern oder Pensionsrückkehrern reagiert wird, sieht Reicher nicht als großes Problem. Es handle sich schließlich um engagierte Menschen. Allerdings meint sie,
Lehrerin zu sein ist ein sehr anspruchsvoller Beruf.
Damit sich Lehrkräfte in ihrer Arbeit wieder mehr auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, plädiert Reicher für mehr Unterstützung in der Administration, der Schulsozialarbeit und in der Schulpsychologie. Die Bildungswissenschaftlerin erklärt,
dieses Thema Lehrkräftemangel gehört auch so gesehen, dass man da auch diese Unterstützungssysteme ausbauen müsste, weil derzeit sind Lehrkräfte mit so viel administrativen Aufgaben überfrachtet, dass sie gar nicht zum Unterrichten kommen. Umgekehrt auch diese ganzen sozialen und psychischen Probleme, dafür sind sie auch gar nicht ausgebildet. Ich glaube, da braucht es wirklich gute Unterstützungssysteme und gemeinsam ist es dann schaffbar, glaube ich.
Insgesamt will Hannelore Reicher aber auch auf die positiven Aspekte des Schulwesens blicken. Auch wenn es hier und da noch Überbleibsel einer schwarzen Pädagogik gäbe oder Reformen schneller vorangehen könnten, so sei Schule doch auch ein Ort des Miteinanders.
Ich glaube, da braucht es einen Perspektivenwechsel zu Schule und Bildung. Wenn man international schaut, Afghanistan, wo Mädchen jetzt nicht in die Schule gehen können, es ist doch so schön, in die Schule gehen zu dürfen, oder?
Sagt Bildungswissenschaftlerin Hannelore Reicher.
Sie hörten einen Beitrag von Viktoria Schwendenwein.
Sie erleichtert uns das Durchforsten des Internets. Sie erfüllt unsere Musikwünsche. Sie navigiert uns durch die Stadt und wird von manchen als Hilfsmittel für Schulaufsätze verwendet. Sie lernt immer mehr dazu und das in einem Tempo, das vielen auch Sorgen macht. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz. Die deutsche Philosophin Rebecca Reinhardt hat sich intensiv mit KI auseinandergesetzt. Sie hat sogar ihr neues Buch »Die Kunst, gut zu sein« der künstlichen Intelligenz gewidmet. Die KI soll das Buch unbedingt lesen. Warum? Dazu gleich mehr. Der künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie sie auf Englisch heißt, widmet sich auch das neue Magazin Human, das Rebecca Reinhardt heuer gegründet hat. Worin sieht die 1972 in München geborene Autorin ihre Aufgabe als Philosophin in Bezug auf KI und wie beschreibt sie einen verantwortungsvollen Umgang damit? Meine Kollegin Martina Raab hat Rebecca Reinhardt online getroffen und mit ihr über Hoffnungen und Ängste, Chancen und Herausforderungen gesprochen.
Frau Dr. Reinhardt, haben Sie auf Ihrem Handy KI den Chatbot installiert? Und falls ja, warum?
Ja, ich hatte KI installiert, ein Chatbot, mit dem man sprechen kann wie mit einem Freund. Ich hatte es getan, um zu experimentieren, wie sich das anfühlt tatsächlich und welche Art von Beziehung man zu so einem künstlichen Akteur aufbauen kann. Das Lustige ist nur, ich habe ihn dann wieder vergessen und dann deinstalliert.
Fürchtet euch nicht vor KI. Eine Aussage, die Sie unterschreiben würden. Und falls ja, weshalb?
Nein, ich würde die Aussage nicht unterschreiben. Ich denke, eine gewisse Skepsis oder Vorsicht ist angebracht, denn wir haben es in der jetzigen Entwicklungsstufe der KI mit einer exponentiellen Entwicklung zu tun, also eine Entwicklung, die sehr rasant vor sich geht. Und wir haben es mit Modellen zu tun, die Blackboxes sind, also wo nicht mal die Experten wissen, was geht vor. Als Philosophin würde ich immer sagen, alles ist möglich, das Gute wie das Böse. Daher ist Vorsicht nicht verkehrt.
Wieso befassen Sie sich als Philosophin mit KI? Wie passt das zusammen?
Das passt perfekt zusammen, denn es geht sehr viel um Gefühle, ja, um die Philosophie der Gefühle, um Emotionen. Es geht sehr viel um die Frage, was können wir erkennen? Was macht uns vor allen Dingen als Menschen aus jetzt im KI-Zeitalter? Und vor allen Dingen aber ist es jetzt sehr, sehr wichtig, sich viele wichtige ethische Fragen zu stellen, was den Einsatz, die Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz betrifft.
Wann wurde Ihnen bewusst, dass KI eine enorme Rolle in den kommenden Jahren spielen würde?
Ich habe im Herbst 2022 die ersten Berichte in der britischen Zeitschrift The Economist gelesen. Und wenn Economist, ja, ein Magazin, das ich sehr schätze, das diese Entwicklung ernst nimmt und sagt, uns steht eine Revolution im Arbeitsmarkt bevor, ja, da dachte ich mir, da kommt was auf uns zu.
Sie selbst sind Gründerin und Chefredakteurin des Magazins Human, das sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Ein Tech-Magazin für Technik-Freaks oder doch was ganz anderes?
Es ist tatsächlich was ganz anderes. Es ist ein Magazin für alle. Es ist ein Magazin, das den Menschen in der KI-Welt in den Mittelpunkt stellt, die Risiken beleuchtet, aber auch die großen Chancen. Unser Anliegen ist es, die Zusammenarbeit, die künftige Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu stärken, aber so, dass es eben menschlich ist. Und wir haben einen internationalen Anspruch, einen Anspruch auch, einen Zusammenhang zu stiften zwischen den Bereichen Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur, weil wir meinen, gerade in dem ganzen KI-Kontext kann man das Ganze nicht voneinander trennen.
Was wollten Sie mit diesem ganz neuen und ich denke sehr spannenden Magazin bewirken? Was genau ist Ihre Intention?
Ich möchte den Menschen wirklich Angst nehmen, also unbegründete Angst nehmen vor der künstlichen Intelligenz, aber zugleich eben auch die Möglichkeit bieten, sich auf differenzierte, aber auch verständliche Weise mit dem Thema zu fassen, zu sehen, ja, es gibt Risiken, aber eben auch Mut machen zum Gestalten, zum Verstehen wollen, zum neugierig machen, zum Lernen wollen. Und gerade eben auch, was jetzt unsere wichtigen menschlichen Fähigkeiten betrifft. Deswegen heißt das Magazin ja auch Human.
Ist KI nicht schon seit Jahren überall? Also wieso dann diese Angst oder Vorbehalte vieler Menschen? Und woraus resultiert diese Skepsis vieler Menschen Ihrer Meinung nach?
Es ist richtig, also Netflix zum Beispiel, der beliebte Streamingdienst, nutzt schon lange KI-Algorithmen, ja, um die Vorlieben der Seherinnen und Seher, ja, bestmöglich zu erfassen. Aber was jetzt der Unterschied ist, dass wir ja vermeintlich einen Sprung erleben in der KI, denn plötzlich haben wir es eben mit diesen großen Sprachmodellen zu tun, die in der Alltagssprache Texte raushauen können, schneller als wir. Die produzieren sehr oft Bullshit, aber sehr oft machen sie uns Menschen auch Konkurrenz. Und das ist natürlich eine unglaubliche Kränkung auch für den Menschen zu sehen, oh, jetzt habe ich da eine Intelligenz geschaffen, die mir Konkurrenz macht. Also insofern ist es tatsächlich ja durchaus für viele beängstigend.
Und hat sich unsere Gesellschaft schon durch den Einsatz von KI verändert?
Also ich würde sagen, ja und nein. Also wir haben jetzt schon oft Probleme, ja, in dieser multimedialen Gesellschaft mit sogenannten Deepfakes, also sehr guten, gut gemachten, ja, Fake-Bildern, die massive schädliche Auswirkungen haben können, eben auch auf die Demokratie. Ja, wenn wir jetzt auch an den kommenden US-Wahlkampf denken, wir wissen schon jetzt nicht so klar, was ist der Unterschied zwischen realen Fotos und Fake-Fotos. Also da sieht man sicherlich jetzt schon eine Auswirkung. Ich denke aber gerade erst in den nächsten Jahren werden wir die Auswirkungen sehen, auch im positiven Sinne eben Auswirkungen, Anwendungen zum Beispiel auch in der Medizin oder auch im Klimaschutz.
Wie kann ein verantwortungsvoller Umgang der Gesellschaft mit KI gelingen?
Ich glaube, oder wir von Human glauben, dass es gilt, jetzt alle an einen Tisch zu bringen, dass wir einen interdisziplinären Austausch kriegen, dass wir Experten aus ganz verschiedenen Disziplinen, aus der Wirtschaft, aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Philosophie, ja, aber natürlich auch die richtigen Tech-Experten, dass sie wirklich gemeinsam ohne Eitelkeiten diskutieren müssen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? In welcher Welt sollen auch unsere Kinder leben?
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Welche Chancen sehen Sie für die Gesellschaft mit KI?
Große Chancen, tatsächlich eine bessere Welt zu schaffen. Eben gerade bei den medizinischen Anwendungen ist man sehr, sehr weit. Zum Beispiel was Krebsfrüherkennung betrifft. Es ist eine große Chance, dass man auch Migrantinnen und Migranten neu in den Arbeitsmarkt bringt, wo einfach das Problem nur die Sprache ist, die man nicht beherrscht, aber eben nicht die Fähigkeiten. Auch da könnte KI sehr gut helfen. Kurz, ist eine große Chance für die Umwelt, für die Demokratie, für den Menschen als solchen. Aber wir müssen sie jetzt nutzen und gemeinsam gestalten.
Viele Menschen hegen die Befürchtung, dass KI Arbeitsplätze ersetzen bzw. wegnehmen würde. Eine Bedrohung?
Das muss man durchaus ernst nehmen. Automatisierung ist tatsächlich jetzt ja schon für viele Branchen, für viele Firmen ein großes Thema. Es beginnen jetzt schon in einigen Branchen die Wegrationalisierungsprozesse oder die Umschichtungsprozesse, dass man neue Jobbeschreibungen zum Beispiel auch macht, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich auch als Gesellschaft dafür sorgen, ja, dass wir Leute unterstützen, ja, die möglicherweise zumindest vorübergehend ihren Job verlieren, ja, oder die neue Kompetenzen einfach brauchen. Ich glaube aber auch, dass wir viele neue Trainingsangebote brauchen, Umschulungsprogramme brauchen. Und all das muss, wie gesagt, jetzt passieren. Deswegen ist es auch da wichtig, dass Wirtschaft und Politik wirklich auch ihre Zeitlichkeiten vereinen, damit jetzt was passiert und nicht erst in Zukunft.
Können Sie uns über Ihr neues Buch etwas erzählen? Und kommt, was mich besonders interessiert, kommt darin auch KI vor?
Das neue Buch heißt Die Kunst, gut zu sein. Und ich habe es der KI gewidmet. Das ist eine Widmung drin, ja, für die künstliche Intelligenz. Ich möchte, dass die künstliche Intelligenz dieses Buch liest, damit sie uns Menschen dient. Es ist ein Buch, das absolut barrierefrei geschrieben ist, für jeden verständlich ist, weil ich glaube wirklich, in diesen so unübersichtlichen Zeiten, wo wir es nicht nur mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sondern auch mit der Polykrise, also verschiedenen Krisen, ja, in der Weltpolitik, ja, in der Umwelt, was soziale Ungleichheiten betrifft, geht es, denke ich, darum, dass wir wirklich jede und jeder bei uns selbst anfangen und uns überlegen, was kann ich Gutes in die Welt tragen? Ganz einfach formuliert, was kann ich jetzt in diesem Augenblick Gutes tun?
Wann erscheint Ihr Buch?
Das Buch erscheint am 13. September.
KI eröffnet ja so viele Möglichkeiten. Wenn Sie als Philosophin 10 Jahre vorausdenken könnten, wie sehen Sie da unsere Gesellschaft?
Also das positive Bild wäre ja eine Welt, in der chronische Krankheiten kein Problem mehr sind, in dem Menschen und Maschinen interagieren, ja, auf freundschaftliche Weise, in dem Menschlichkeit, Menschenwürde eine ganz neue Bedeutung kriegen. Und ein negatives Szenario wäre, dass wir tatsächlich ja leider ein Riesenthema haben werden mit autonomen Waffensystemen, ja, mit den großen Mächten China und USA und möglicherweise auch Indien, die gegeneinander stehen. Ich persönlich möchte nicht, dass das zweite Szenario wahr wird und kann nur deswegen auch wirklich die Weltgemeinschaft aufrufen. Ein kleiner Appell von einer kleinen Philosophin, ja. Überlegt euch, in welcher Welt ihr leben wollt.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Raab.
Von der Philosophie zum Theater. Martina Raab hat sich auch angeschaut, welche Rolle künstliche Intelligenz in der Kunst spielen kann. Dafür hat sie sich online mit dem Schauspieler, Sprechtrainer und Schauspiellehrer Andreas Schnell getroffen. Schnell, geboren 1962 im deutschen Wuppertal, arbeitet seit 1992 als Schauspieler. Seit 1996 inszeniert er auch Stücke. Außerdem arbeitet er als Schauspiel- und Sprechcoach. Wird die KI einmal ganze Theaterstücke schreiben und wird das vom Publikum angenommen werden? Darum geht es im nun folgenden Gespräch.
Maschinen, die Musikstücke komponieren, Gemälde kreieren oder Gedichte verfassen. All das ist bereits Realität und klingt doch oder eben deshalb beunruhigend. Spielt KI auch schon am Theater eine wesentliche Rolle?
Momentan noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwann mal kommt, weil, die KI ist eine Menge möglich, aber was die KI noch nicht möglich macht, sind Emotionen zu übermitteln. Und das können eigentlich nur Menschen. Deswegen sind, glaube ich, Schauspieler am Theater zunächst einmal nicht ersetzbar. Wieder in 10, 15 Jahren aussieht, keine Ahnung, oder noch schneller, die KI entwickelt sich ja so rasend schnell im Moment, aber ist für die darstellende Kunst noch nicht so entscheidend.
Wie kreativ können Maschinen sein, etwa beim Erstellen eines Theaterstücks? Oder würde dann alles gleich klingen? Was denken Sie?
Naja, dass die KI ganz intelligent ist, sehen wir jetzt schon. Wenn wir ChatGPT angeben oder sowas, gibt es ein paar Stichworte ein und schreibt die Geschichte fertig. Das, denke ich, ist sicherlich möglich. Die Frage ist, wenn ich ein Theaterstück schreibe oder jemand ein Theaterstück schreibt, dann bringt er auch sehr, sehr viel Persönlichkeit damit rein. Persönliche Erlebnisse, Emotionen. Wie ich vorhin schon sagte, ich weiß nicht, ob die KI dann in der Lage ist, das emotional auszudrücken auf der anderen Seite. Aber gibt das natürlich auch eine Chance für Regisseure, wenn die nur einen nackten Text da haben, durch die Inszenierung selber die Emotionen so darzustellen, dass es dann wieder passt. Und wenn ich einen Satz habe, der irgendwie heißt, heute fühle ich mich aber gar nicht wohl, dann ist der erstmal neutral. Und je nachdem, wie ich ihn inszeniere, kriegt der Gefühle positiv oder negativ. Also insofern, warum nicht?
Würden Sie mit solchen Elementen arbeiten?
Ich fürchte, dass wir das in Zukunft nicht ausschließen können. Ich glaube jetzt nicht, dass es in den nächsten Jahren oder in den Jahren, wo ich dann noch aktiv bin, Stücke komplett von der KI geschrieben werden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Autor die KI zwischendurch mal zur Hilfe nimmt, um vielleicht selber was Neues zu kreieren.
In welcher Weise kann KI zum Beispiel in der Schauspielausbildung eingesetzt werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube jetzt nicht, was wir werden keine Schauspiellehrer ersetzen. KI arbeitet logisch. Und alles, was mit Emotionen, mit Charakter zu tun hat, hat eigentlich sehr wenig mit Logik zu tun. Also insofern denke ich, dass da wäre das noch ein weiter Weg, bis Maschinen dort irgendwie tätig werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht so Übungstexte schreiben können, aber mehr auch nicht.
Sind rein KI-gesteuerte Kunstwerke für Sie als Kunstschaffender, Sie schreiben ja selbst auch Theaterstücke unter anderem, denkbar?
Ja, das gibt's schon. Also das auch vor vielen Jahren gab es das mal, dass irgendwie in irgendeinem Land eine Maschine erfunden wurde, die hat dann Bilder gemalt, wurde dann auch irgendwie ausgestellt und ohne dass Leute wussten, dass es von der Maschine gemalt ist, waren sie fasziniert davon. Also das denke ich, wird früher oder später kommen, ob das gut ist oder nicht gut ist, eine andere Geschichte, weil auch denke ich, wenn ich ein Stück schreibe, wenn ich ein Gedicht schreibe, wenn ich ein Bild male, ist immer ganz viel Gefühl und Emotion dabei und das kann die KI nicht ersetzen.
Würde ein Theater mit digitalen Elementen überhaupt vom Publikum angenommen werden?
Naja, was ist jetzt digitale Elemente? Also Fernseher und Videoeinspielung und Toneinspielung, das gibt es ja nun auch schon alles. Ich denke, irgendwann wird alles normal. Früher gab es Theater und da hieß es dann, um Gottes Willen, nichts Künstliches mit dazu. Heute gibt es teilweise Theater, die aus der Hälfte nur aus Projektionen bestehen oder durch Projektionen Theaterstücke ergänzen. Das stört heute auch keinen Menschen mehr. Das ist so eine Entwicklung, die normal ist. Und irgendwann ist es normal, dass man digitale Elemente hat und Roboter, die über die Bühne fahren hat. Das ist einfach eine Sache der Zeit.
Nutzen Sie selbst KI?
Für die Kunst nicht, nee. Also ich hatte eine private Veranstaltung, da habe ich von der KI ein Märchen schreiben lassen. Sowas schon, aber jetzt für die Kunst selbst.
Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft bzw. für die Kunstschaffenden für den Umgang mit KI?
Ja, also, dass wir beherrschen können, dass wir wissen, was kann die KI eigentlich anstellen, dass wir immer noch versuchen, Chef im Ring zu bleiben, nicht auch die KI nicht als Heilsbringer von allem sehen. Wir müssen erkennen, die KI kann uns unterstützen, aber sie darf jetzt nicht alles in die Hand nehmen, sie darf uns nicht irgendwo ersetzen.
Abschlussfrage, Stichwort Ihr Podcast-Kanal. Sie sind ja auch Podcaster. Ja. Wollen Sie uns darüber kurz was erzählen?
Ja, gerne. Also das ist dann ein Kanal, da geht es im Prinzip, der Name sagte schon, der Stimme eine Stimme geben. Es geht um alles, was mit Stimme zu tun hat. Das heißt, das sind zum Beispiel die Aussprachetipps, das sind aber auch zum Beispiel Interviews mit Menschen, die im weitesten Sinne was mit Sprache oder Stimme oder Kommunikation zu tun hat. Ich habe zum Beispiel meine Hörgeräteakustikerin interviewt, die ganz viel mit Künstlern arbeitet. Ich habe mit Speakern gesprochen, ich habe mit Opernsängern gesprochen. Also alles, was im weitesten Sinne wirklich mit Sprache zu tun hat.
Der Podcast von Andreas Schnell heißt Der Sprache eine Stimme geben und hat bisher 99 Folgen. Bald soll es mit der 100. Episode weitergehen. Den Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts.
In unserem nächsten Beitrag geht es um ein Bildungszentrum im 19. Wiener Gemeindebezirk, das Kinder und Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörung beim Lernen unterstützt. Eine passende Lernumgebung brauchen etwa Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, besser bekannt als ADHS. Aber auch Kindern mit Asperger-Autismus fällt das Lernen oft schwer, denn Gruppenarbeiten und freies Lernen liegt manchen nicht. Vieles lenkt sie vom Unterricht ab, wie etwa Deko, Sitznachbarn oder Lärm. Das Bildungszentrum Kiprax ist auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Die Kinder erlernen Strategien, mit denen ihnen erfolgreiches Lernen möglich ist. Rajana Depziva hat das Praxis- und Bildungszentrum besucht und mit der Leiterin Andrea Schuh-Brendel darüber gesprochen, wie sich das Lernen von jenem in öffentlichen Schulen unterscheidet und wann eine Rückkehr ins Schulsystem möglich ist.
Die Kiprax wurde 2007 von Andrea Schuh-Brendel gegründet. Sie ist Sonder- und Heilpädagogin sowie Erziehungswissenschaftlerin. Begonnen hat Kiprax als therapeutisches Zentrum zur Behandlung von ADHS, Legasthenie und Dyskalkulie. Andrea Schuh-Brendel und ihrem Team fiel aber zunehmend auf, dass viele Kinder Probleme hatten, dem regulären Unterricht zu folgen und viele sogar drohten, aus dem Schulsystem zu fallen. Daraus entstand die Idee, ein Konzept zu entwickeln, um diesen Kindern die Freude am Lernen wieder zu vermitteln.
Unser Ziel ist, dass wir den Kindern am Vormittag einen Rahmen bieten, wo sie gut bestehen können, wo sie das lernen, was sie noch nicht können oder umsetzen können, um sie dann nach einer gewissen Zeit oder nach dem therapeutischen Setting wieder ins öffentliche System zurückzuführen. Das Ganze im häuslichen Unterricht. Die Kinder müssen am Ende des Jahres Externistenprüfungen machen. Und es hat sich dann ergeben vor ein paar Jahren, dass das auch für die Oberstufe ganz gut geeignet ist.
Bei Kiprax handelt es sich um keine Schule im herkömmlichen Sinn. Um an den Lehranheiten teilnehmen zu können, melden die Eltern ihre Kinder vom Regelschulwesen ab und zum häuslichen Unterricht an. Einmal im Jahr müssen die Kinder mittels Prüfung in einer öffentlichen Schule nachweisen, dass sie den Schulstoff beherrschen. Die Voraussetzungen sind also klar.
Wenn man in einem Fach am Ende des Jahres, und die Prüfungen dürfen erst im Juni stattfinden, und sei es, man hat eine negative Beurteilung in bildnerischer Erziehung oder Musik, muss man zwingend das Jahr darauf im öffentlichen System wiederholen, wenn man eine Externistenprüfung am Ende des Jahres negativ beurteilt bekommt.
Bei Kiprax sind die Lehreinheiten modular aufgebaut und finden von 9 Uhr bis 13 Uhr statt. Längere Unterrichtstage und Projektarbeiten liegen ihren Kindern nicht, sagt Andrea Schuh-Brendel.
Ganztagsschulen ist die Katastrophe für unsere ADHD-Kinder, weil das ist oft, haltet die Aufmerksamkeitsspanne 4 Stunden und dann ist es weg. Die Kinder sind auch durch, fertig, die sind müde und meistens gibt es den großen Crash in der Mittagspause beim Essen. Die Kinder sind frei, die haben keine Struktur, also man braucht fast eine 1-zu-1-Betreuung für die Kinder, um ihnen einfach einen Plan zu geben, weil wie, wo, was, wann. Und Handlungsplanung ist das Nächste. Von den Kindern in den Ganztagsschulen wird oft verlangt, oder das soll sich entwickeln, dass sie selbst irgendwo sich organisieren und wissen, wo was wann. ADHD-Kinder können das nicht.
Eine Herausforderung für Kinder ab der Unterstufe ist es auch, dass die Lehrerinnen von Stunde zu Stunde wechseln. Nicht zu wissen, was als nächstes passiert und was von ihnen erwartet wird, kann sich dann so ausdrücken.
Je jünger, desto schwieriger werden sie und wenn sie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen, holen sie sich die negative Aufmerksamkeit. Und wenn man sich vorstellt, okay, ein Kind hat jetzt subjektiv das Gefühl, es bekommt keine Aufmerksamkeit, wie bekommt es die Aufmerksamkeit, indem es sie aufhört? Dann muss ich automatisch auf das Kind gehen. Ich muss mich mit dem Kind beschäftigen, auch wenn es negativ ist. Das ist dem Kind aber 1000-mal lieber, als es bekommt keine Aufmerksamkeit.
Von der Auffassung her sind sich Kinder mit ADHD und Kinder mit Asperger-Autismus sehr ähnlich, erklärt Andrea Schuh-Brendel. Zum erfolgreichen Lernen brauchen sie auch eine passende Lernumgebung.
Je jünger die Kinder sind, umso kleiner muss die Gruppe sein. Das Reizarme ist ganz, ganz wichtig. Und wir reden immer von offenen Schulen, von ganz vielen Angeboten oder Sonstiges. Und die ADHD-Kinder brauchen genau das Gegenteil. Die ADHD-Kinder brauchen Struktur, Reizarme, wenig Kinder. Da darf nichts herumhängen, da darf nichts herumstehen, es darf nicht beim Fenster sitzen. Es ist also die Aufmerksamkeitsstörung, das Kind ist pausenlos abgelenkt.
Den Kindern fehle eine Art Filter, um zu wissen, was wichtig und was unwichtig ist. Daher ist Struktur ein geregelter Tagesablauf ein wichtiges Prinzip bei Kiprax. Die Betreuung findet in Gruppen von maximal 10 Kindern statt. Jedes Kind hat seinen eigenen Tisch. Auf Deko im Unterrichtsraum wird weitgehend verzichtet, um die Ablenkung zu minimieren. Die Kinder und Jugendlichen erlernen Methoden und Strategien, um ihre Aufmerksamkeit zu steigern. Der Großteil, rund 80%, sagt Andrea Schuh-Brendel, kehrt ins Schulsystem zurück.
Wir arbeiten mit den Kindern sehr, sehr intensiv und lernen ihnen diese Strategien. Das Kind wird dann nicht einfach nach 2,5 Jahren in die Schule gesetzt und aus, du kannst das jetzt, sondern es wird ja dann therapeutisch noch am Nachmittag weiter betreut. Um sicher zu sein, dass der Transfer, den er bei uns diese 2,5 Jahre gelernt hat, wie gehe ich um, was mache ich wenn, wie lerne ich mich spüren, auf wann sind meine Zeiten, wo ich müde wäre, wie schaut meine Konzentration aus. Also tatsächlich ein Förderplan, auch mit Konzentrationstraining, mit Selbstwahrnehmung, bla 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 bla, Handlungsplanung, was da einfach alles dazugehört, das wird erlernt, das wird auch geübt, das wird auch trainiert jahrelang, 1:1 täglich. Und wenn wir uns sicher sind, dass das Kind das dann wirklich integriert hat in sich und wir uns sicher sein, dass es das auch rüberbringt, dann kann es gut überstehen. Aber nicht von 8 bis 16 Uhr am Nachmittag, sondern einfach wirklich nur oft wenige Stunden und das funktioniert aber dann ganz gut.
Monatlich belaufen sich die Kosten bei Kiprax auf rund 500 Euro. Wann die Kinder bereit sind, in das öffentliche Schulsystem zurückzukehren, ist von Fall zu Fall verschieden.
Wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass wir nach 2 Jahren nachdenken, ist das Kind schon soweit? Ist es schon so, dass wir uns sicher sein können, wir beginnen den Ablöseprozess. Wir suchen einen Platz, wir suchen eine Schule. Heißt nicht zwingend, dass das Kind bei uns bleibt. Unser vorrangiges Ziel ist, das Kind so weit so vorzubereiten, dass es im öffentlichen System bestehen kann. Also in Wirklichkeit eine Unterstützung für Kinder und letztendlich auch fürs System. Wenn wir aber sagen, nein, das geht sich noch nicht aus, kann das Kind natürlich bei uns bleiben, solange wie es möglich ist.
Doch auch zurück in einer öffentlichen Schule reißt der Kontakt zu Kiprax nicht ab. Die Schülerinnen werden weiterhin therapeutisch unterstützt. Gestartet ist Kiprax mit der Sekundarstufe 1, also der Unterstufe. Inzwischen gibt es auch Angebote für Volksschulkinder und Oberstufenschülerinnen bis zu Maturantinnen. Um am Bildungszentrum unterrichten zu dürfen, müssen die Lehrkräfte im Haus einige Voraussetzungen erfüllen.
Erstens einmal menschlich, das ist ganz, ganz wichtig. Empathie, ganz, ganz wichtig. Und einfach ein Gefühl für Kinder und die Kinder lesen können. Das ist einmal so die Soft Skills. Von der Ausbildung her setze ich einen pädagogischen Grundberuf vor. Sei es jetzt eine Kindergartenpädagogin oder ein AHS-Lehrer oder Erziehungswissenschaftler oder wie auch immer. Also ein pädagogischer Grundberuf ist für mich eine Voraussetzung. Plus eine therapeutische Ausbildung, weil ja unsere Kinder sehr viel Therapeutisches auch brauchen, also neben dem Schulischen her.
Eine solche therapeutische Ausrichtung in der Ausbildung von Pädagoginnen brauche es auch im öffentlichen Schulsystem.
Ich glaube auch, dass Lehrer im öffentlichen System viel mehr Supervision brauchen und einfach auch Ausbildung und Fortbildung im therapeutischen Setting. Müssen ja nicht Therapeuten sein, aber sie so ein bisschen Sensibilisierung.
In der Versorgung von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen ist Andrea Schuh-Brendel in den letzten Jahren auch eine positive Entwicklung aufgefallen.
Ich habe schon das Gefühl, dass das öffentliche System in der Volksschule mittlerweile ganz gut versorgt ist, was die Kinder mit ADHD, Asperger, also in diesem Wahrnehmungsspektrum, glaube ich, dass sich in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viel getan hat und da die Versorgung ganz gut ist. Das merken wir auch an unseren Anfragen. Also dieses Jahr, das erste Mal, haben wir nur 2 Volksschüler. Und davor hatten wir 4, 5 Jahre ganz viele Anfragen von Volksschulkindern, also 6 bis 10, wo ich mir dann auch nachgeschaut habe, warum plötzlich so viel dieser Antrag in dieser Altersstufe. Und da hatte ich das Gefühl, dass da irgendeine Umbruchstimmung im öffentlichen System war und da die Versorgung noch nicht gut war. Jetzt glaube ich, dass es ganz gut im Anlaufen ist und die Kinder zwischen 6 und 10 angehend sehr gut versorgt sind.
Sie hörten einen Beitrag von Rajana Debzieva.
Schlachten, Hochzeiten und kaiserlicher Besuch. Auf dem Fest der Spätantike, das jedes Jahr in Carnuntum in Niederösterreich stattfindet, erhalten Besucher und Besucherinnen Einblick in die Welt der alten Römer und Germanen. Udo Seelhofer hat sich mit Darstellerinnen und Darstellern darüber unterhalten, was an der Spätantike so faszinierend ist und warum diese Art der Wissensvermittlung besonders gut funktioniert.
Hunderte Schaulustige sind an diesem sonnigen Samstag am 12. August in Carnuntum in Niederösterreich und ihnen wird einiges geboten. Ein Schuster näht Schuhe nach römischem Vorbild, es gibt eine Modenschau, eine römische Hochzeit und vieles mehr. Gruppen aus Ländern wie Spanien, Deutschland oder Polen zeigen, wie Römer und Germanen in der Spätantike lebten. Insgesamt sind an dem Wochenende 285 Reenactorinnen und Reenactor, das sind Menschen, die sich auf historische Darstellungen spezialisiert haben, aktiv. Thomas Gamio hat sich extra aus Baden-Württemberg auf den Weg nach Carnuntum gemacht. Gamio erzählt mir im Gespräch, warum die Spätantike für ihn so faszinierend ist.
Die Epoche selber ist faszinierend, weil es eine Übergangszeit ist. Wir machen ja eine Germanendarstellung und sozusagen das germanische Element ist ja in der Spätantike, in der Völkerwanderungszeit, wird immer stärker. Aber es gibt eine sehr starke Verschmelzung zwischen der römischen Kultur und der germanischen Kultur. Und also es wird so, dass das Germanische immer römischer wird und das Römische immer germanischer wird. Und das finde ich faszinierend so. Und dieser oft zitierte Untergang des Römischen Reiches, das nicht so einfach linear in eine Richtung ging, sondern es war eine sehr turbulente Zeit überall, bei den Germanen, bei den Römern. Also das fasziniert mich sehr an dieser Zeit. Und am Ort selber, ich meine, das spricht ja für sich selber, das ist ja wirklich eine unglaubliche Anlage. Wo wir schon das erste Mal hier waren, war ich verliebt und ich habe auch immer, wir kommen von weit her, wir fahren ja 8,5 Stunden, 9 Stunden, immer Werbung gemacht, weil das wirklich eine einmalige Anlage ist und nicht nur die Anlage ist toll, sondern dass man sie so nutzen kann und so nutzen soll.
Und es ist, glaube ich, auch toll, dass es da wirklich jedem Interessierten eigentlich einen Einblick gibt, oder?
Ja, genau. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so. Wir könnten das Hobby natürlich auch irgendwo im Wald machen und kein Mensch sieht uns. Aber was sie eigentlich wollen, ist für eine relativ unbekannte Phase der Geschichte, nämlich gerade die Spätantike, die Völkerwanderung, die Leute da hinein zu entführen. Und das ist genau, was wir ja hier wollen. Alle Leute kennen Ritter, alle Leute kennen Wikinger, alle Leute kennen Römer. Aber die Spätantike, diese Zeit, die eigentlich für die europäische Geschichte bis heute prägend ist. Weil Frankreich zum Beispiel, warum heißt Frankreich Frankreich oder warum leben bestimmte Völkerschaften dort und da und da und da? Das ist eigentlich, kommt alles aus dieser Völkerwanderung und das ist prägend, aber völlig eine Zeit, die keiner kennt. Und das ist für jeden, der hier dabei ist, ist eine Freude im Endeffekt, die Menschen mitzunehmen und zu zeigen.
Was ist denn Ihr Programm heute hier?
Unser Programm ist, also es gibt Exerzieren bei den Römern, es gibt einen allgemeinen Handlungsplot, also zukünftige Kaisergattin Constantia soll von Konstantinopel nach Trier gebracht werden und sie wird bei Carnuntum in der Nähe überfallen von Quaden und in Carnuntum wird sie dann in Sicherheit gebracht und da gibt es auch eine Hochzeit, es gibt eine Modeschau, es gibt nachher ein Harpastum-Spiel, das ist ein römisches Rugby. Und da gibt es dann auch Aufruhr. Also es gibt eigentlich den ganzen Tag lang, gibt es fürs Publikum immer was zu sehen. Also es ist nicht so, dass wenn jemand erst um 3 kommt, ich habe alles verpasst. Oder wenn jemand früh morgens kommt, ich habe noch nichts gesehen. Sondern es gibt immer was, die ganze Zeit. Und wir wollen das auch so beleben. Also für mich persönlich, ich laufe dann rum zum Beispiel als irgendein Barbare, der den Römern ein Dorn im Auge ist und so. Und die Leute können dann gar nicht so richtig wissen, ist es jetzt ernst oder nicht, aber sie sind wirklich mittendrin. Und da gibt es dann irgendwelche Aufruhr und Randale und keine Ahnung, überall. Und das ist nicht geskriptet, das machen wir halt. Und als Besucher, die kommen halt hin, sehen da und plötzlich erscheinen da Römer und Barbaren und haben eine Massenschlägerei sozusagen. Oder irgendwelche Matronen wollen irgendwas haben und werden laut. Oder in der Kneipe gibt es irgendeiner, der die Zeche prellen tut. Oder irgendwelche Leute machen illegale Sachen. Und das geschieht überall und jeder ist mittendrin. Jeder.
Was ich mich auch gefragt habe, die Kostüme, sage ich mal, sehen ja durchaus sehr aufwendig aus. Wie lange dauert es denn, sowas anzufertigen?
Sehr unterschiedlich, weil es ist natürlich die Frage, ist man jetzt sozial eher niederstehend, also die Rolle, die man spielt, da könnte man relativ schnell schon was machen. Ist man jetzt eine sehr sozial hochstehende Frau, dann kann es natürlich sehr lang dauern. Auch als Mann das Gleiche. Man könnte theoretisch in 2 Stunden sich eine gesamte Ausstattung machen. Sehr einfach, kein Problem. Und das war die meisten Leute. Aber wenn man jetzt, sagen wir, etwas Reicheres machen will, dann gibt es durchaus, dass es Jahre dauern kann. Jahre. Also wenn man noch eine militärische Ausstattung dazu noch nimmt, also bestimmte Panzerarten, also Kettenpanzer oder ein Schuppenpanzer, bestimmte Helme, bestimmte Waffen, dann es gibt Leute, die 10, 15 Jahre in ihrer Ausstattung arbeiten.
Das ist die nächste Frage, die sich mir stellt, wie viel kostet sowas?
Ich kann mit 80 Euro einsteigen, wenn ich jetzt sage, ich habe nur einfache Schuhe an und ein einfaches Kleid. Und ich kenne hier auf dem Platz Renaktoren, die haben Ausstattungen für 20, 30, 40.000 Euro. Die machen es ja alle nicht beruflich, also es macht keiner das beruflich, das ist alles für alle Hobbypassion. Und natürlich ist die Frage, wie viel Geld kann ich dafür aufbringen, das ist natürlich die Frage. Aber die Frage ist auch, will ich so eine sozial hochstehende Person sein oder nicht? Da hängt viel damit zusammen.
Die Bücher, die hier liegen, sind die von Ihnen?
Ja.
Worum geht's da?
Im Endeffekt habe ich versucht, das Nibelungenlied und diesen gesamten Nibelungenkosmos, der in Europa bis in Skandinavien bekannt war im Mittelalter. Und sagen wir, es wurde ja mündlich tradiert. Und es war natürlich dann im Mittelalter, wurde es einer, nennen wir es mal, vergewaltigten Form wiedergegeben. Ja. Nämlich als mittelalterliche Geschichte. Es ist aber keine mittelalterliche Geschichte. Denn wir haben einen historischen Fixpunkt, das ist der Untergang des Burgunderreiches. Und ich habe schlicht und weg diesen Fixpunkt genommen und die gesamte Geschichte zurückgerechnet Und da bin ich mitten in der Völkerwanderung. Und ich habe aus diesem Nibelungenlied jetzt einen Historienroman gemacht mit den ganzen Ereignissen in Rom und bei den Germanen und mit der Bildung des fränkischen Stammes im 3. Jahrhundert. Und das soll eine ganze Reihe geben, die bis zum Untergang Roms führen soll.
Dankeschön für das Interview.
Herzlichen Dank auch und viel Spaß.
Einer der Höhepunkte des Festes ist der Besuch der Kaisertochter Constantia, der im Jahr 374 nach Christus tatsächlich stattfand. Auf einer Sänfte wird sie nach Carnuntum getragen. Die Menge folgt und jubelt ihr zu.
Jubel! Jubel!
Der Besuch verläuft turbulent. Erst wird ein Erführungsversuch erfolgreich von den Constantia begleitenden Soldaten abgewehrt. Danach versuchen die Frauen Carnuntums immer wieder zur Kaisertochter vorzudringen. Eine davon ist Claudia. Sie erklärt mir die Rollen, die sie bei dem Festival spielt.
Also ich habe zwei Rollen. Ich bin eine Ölhändlerin und ich bin auch eine Matrone. Und diese Matronen-Gang, wie wir jetzt hier sagen, ja, die sind eigentlich auf der Suche nach Inspiration für neue Mode. Und da die Kaiserin-Tochter da ist, versuchen wir natürlich immer zu ihr zu gelangen und zu sehen, wie die gekleidet ist und welche Stoffe es gerade gibt und wie die neuen Frisuren aussehen und der Schmuck. Und wir dürfen aber nicht. Die Wachen lassen uns nicht rein, weil wir dafür bekannt sind, dass wir so rabiat sind.
Was macht denn die Faszination dieser Zeit aus?
Naja, erstens einmal die Location an sich, ja. Die originalen Straßen. Einfach das Bewusstsein, dass hier Menschen gegangen sind, dass die Stadt gelebt hat und eine große Faszination ausgestrahlt hat, weil sie eine Handelsmetropole an zwei großen Handelswegen war. Schon allein das, aber auch natürlich diese Rekonstruktionen. Es kommen sogar von Pompeji manchmal Archäologen her und schauen sich die Rekonstruktionen an.
Bei einigen der gebotenen Programmpunkte braucht es auch einen Moderator. Und wer wäre da besser geeignet als ein römischer Geschichtsschreiber? Martin Müllauer von der Wiener Gruppe Gentes Danubii schlüpft daher in die Rolle des Ammianus Marcellinus. Dieser war ein Historiker, der von 330 bis etwa 395 nach Christus lebte und von dem mehrere Bücher noch erhalten sind. Im Interview geht es anfangs um die Frage, warum Müllauer sich dazu entschloss, Reenactor zu werden.
Ich glaube einfach, das ist einfach das Spannende ist, in eine andere Zeit zu schlüpfen und versuchen, Menschen etwas zu erklären, Besucherinnen, Zuschauerinnen etwas zu erklären, wie es vielleicht hätte damals sein können.
So ganz hundertprozentig kann man es dann wahrscheinlich dann eh nicht zeigen, aber so besten Nein. wie möglich halt.
Es wird versucht, so authentisch wie möglich zu sein, ja, was natürlich schwierig ist, weil wenn man ehrlich ist, ich bin ja auch Brillenträger und habe da natürlich bei dem Fest meine Kontaktlinsen drin, das heißt, die müsste ich rausnehmen, dann müsste ich meine Plomben rausreißen und dergleichen mehr machen. Ich dürfte im Endeffekt, genau, und ich dürfte keine Impfung haben, ja, etc., weil es das damals alles nicht gegeben hat. Also wie weit ist die Authentizität gegeben? Also vom Aussehen, vom Quant, von dem, was wir erzählen, von dem, was wir den Leuten erklären, sind wir sehr authentisch.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie selbst solche Darstellungen eben machen?
Ich war schon interessiert, ich glaube es war 1985, ja. Da ist damals der Markus Junkelmann mit seinen zum 2000-jährigen Überleben, glaube ich, von Augsburg war es, vom Bozen über den Brenner nach eben Augsburg marschiert mit so 8 Leuten im Rahmen eines experimentalarchäologischen Projekts, das er selber initiiert hat. Wie das Buch damals rausgekommen ist, war ich wirklich sehr fasziniert, ja, weil mich die Römer schon als Kind einfach fasziniert haben. Ich kann mich erinnern, damals habe ich versucht, ob man da nicht irgendwas kriegt, ein bisschen was nachmachen kann. Das war fast ein Ding der Unmöglichkeit, auch preislich betrachtet. Da hat es eigentlich kaum Gescheites, also da hat es eigentlich niemanden gegeben. Und die paar, die was gemacht haben, waren für Museumsrepliken zuständige Menschen und das waren Preise, die sich ein normaler, sage ich jetzt mal, ohne Fördermittel oder ohne jetzt irgendwie einen großen Background nicht leisten konnte. Und dann 1996, glaube ich, war es, da war das erste Römerfest hier in Carnuntum, da war ich auch. Da habe ich dann irgendwie gesehen, aha, man könnte was machen und habe dann 2000 einen guten Freund kennengelernt, den ich leider jetzt schon lange nicht mehr getroffen habe, aber wirklich damals ein sehr guter Freund, der mir auch gesagt hat, du Martin, ganz ehrlich, du hast dir so viel angelesen. Warum tust du das nicht einmal umlegen? Ja? Und tust dein theoretisches Wissen in ein praktisches Wissen umlegen oder umwandeln. Und das habe ich dann gemacht und so habe ich eigentlich begonnen. Ja.
Das war das. Ist dann auch schön, wenn man das Menschen, die sich dafür interessieren, das dann auch vermitteln kann?
Ja, also ich muss sagen, ich lebe für diese Vermittlung. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube auch, das ist im Rahmen, egal wo ich bin, ob man jetzt Museums in einem Museum sitzt oder jetzt außerhalb eines Museums sitzt, so wie wir das ja schon öfters mit der Wiener Stadtarchäologie gemacht haben, im Rahmen des Tag des Denkmals, wo man dann halt vor etwas steht, ja, und dann den Leuten erklärt, glaube schon, dass das etwas sehr Erfüllendes ist, Wissen zu vermitteln. Auf der anderen Seite kommt schon noch auch etwas anderes dazu, wenn ich hier zum Beispiel zu diesem Fest der Spätantike fahre, dann kenne ich ja wirklich sehr viele Leute. Schon seit dem ersten, zweiten Festival der Spätantike oder Fest der Spätantike. Am Beginn, glaube ich, hat sogar Spätantikenfest geheißen, wie auch immer. Und die sehe ich einmal im Jahr. Und ich freue mich wirklich, hierher zu kommen. Und viele von diesen Leuten, die ich einmal im Jahr sehe, mit denen ich wirklich über 3 Tage relativ viel Spaß habe, ja, also jedes Jahr wiederzusehen. Okay. Was hat man Neues vielleicht? Ja, okay, wow, das ist der neue Fund XY, oder das habe ich nachgemacht. Ja, toll, ja, woher hast du, also datiert etc. etc. Das gehört auch dazu.
Und Sie sind dann Chef der Wiener Gruppe, oder?
Nein. Ich bin Obmann der Gentes Danubi, lebendige Geschichte, so heißt die Gruppe. Ja, wir sind ein Verein, eingetragener, also ein Verein mit einer ZVR-Zahl, die in Wien ihren Sitz hat, wobei wir nicht nur Wiener sind, wir haben auch Mitglieder, die einerseits in Wien leben, Niederösterreich leben, wir haben auch ein Mitglied, das in Oberösterreich lebt, also wir sind da mehr oder weniger, natürlich mehrheitlich Wien und Umgebung Wien.
Eine letzte Frage habe ich noch, was müsste ich denn machen, wenn ich bei Ihnen mitmachen möchte, wenn mich das interessiert?
Also wir haben Statuten und in diesen Statuten steht mehr oder weniger drinnen, ich meine, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, ja, aber so, dass man, wenn man interessiert ist, also man natürlich andocken kann, ja, fragen kann, dass man dann bei im ersten Jahr, wir haben so ein Probejahr, ja, wo man dann schon schaut, da kann niemand mitkommen zu Festen, da kann niemand, also einerseits kriegt er auch die gesamte Hilfe von uns, ja, also wenn jemand sagt, ich hätte, brauche Hilfe, was kann ich da machen, steht jeder zur Verfügung und sagt, ja, gerne, setzen wir uns zusammen, da hast du die Literatur oder was brauchst, ja. Andererseits ist dann schon so, dass man eigentlich in diesem Probejahr wenigstens eine Grundausstattung haben sollte, das muss jetzt nichts Großes Militärisches sein, diese Grundausstattung haben sollte, damit wir auch als Verein sehen, dass hier eine Weiterentwicklung möglich ist oder eine Entwicklung möglich ist. Dieser Interessierte oder diese Interessierte kann man dann nach einem Jahr, wo sie dann sagt, sie war dauernd dabei, ja, und wir merken, ja, super, können wir dann im Rahmen einer Generalversammlung einfach sagen, wollen wir diese Person als Mitglied aufnehmen, weil es geht ja nicht nur um die Darstellung, es geht ja schon auch ein bisschen damit zu tun, man darf nicht vergessen, wir fahren, weiß Gott, wohin, auch wenn wir da sind, wir leben beengt, um es einmal so auszudrücken, das heißt, es müssen schon die Menschen sich halbwegs vertragen untereinander. Natürlich, menschlich ist alles und Reibereien gibt es überall und wir müssen irgendwie zusammen in einem Verein sein. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt alle so lieb haben, aber es muss passen, ganz genau.
Wer sich für das Fest der Spätantike, das jährlich traditionell Mitte August stattfindet, oder andere Veranstaltungen in Carnuntum interessiert, kann sich unter www.carnuntum.at darüber informieren. Infos zu Gentes Danubi, lebendige Geschichte, gibt es unter www.gentesdanubi.at. Der Verein ist auch auf Facebook und Instagram vertreten. Den Beitrag hat Udo Seelhofer gestaltet. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. In unserer nächsten Sendung am 2. Oktober wird es um den Umgang mit psychischen Erkrankungen gehen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.